ARD. Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Die Wissenschaft hat festgestellt, ob jemand religiös ist, hängt nicht nur von der Erziehung ab, sondern auch von den Genen.
Beten, meditieren oder eben Gotteshäuser besuchen oder wie auch immer. Das ist genetisch beeinflusst.
Nämlich zu 31%. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass auch die politische Haltung in der DNA steckt, ob wir konservativ sind oder liberal.
It's between 40-60% genetic.
Zu 40-60%. Die Wissenschaft hat sogar die Erblichkeit von Vegetarismus erforscht und festgestellt,
that it has a relatively high heritability.
77%.
And you seem very surprised.
Man wundert sich. Wie können politische Ansichten, Religiosität und Vegetarismus in den Genen verankert sein? Es gab doch in der Evolution des Menschen weder Kirchen noch Parteien und auch keine Überlebensvorteile durch Pflanzenkost.
Zwillingsforschung, was alles in unseren Genen steckt. Von Max Rauner.
Moin.
Freut mich.
Ich bin Max.
Ja.
Hallo.
Komm rein.
Cool.
Mein Bruder ist auch schon da.
Man stelle sich vor, als Baby adoptiert worden zu sein. Man kennt weder seine biologische Mutter noch seinen biologischen Vater. Man weiß, dass man adoptiert wurde, verbringt aber 17 Jahre in der festen Überzeugung, ein Einzelkind zu sein. Und dann klingelt es eines Tages an der Tür und da steht ein Mensch, der aussieht wie das eigene Spiegelbild.
Ich bin Max.
Ja.
Hallo.
Komm rein.
Cool.
Mein Bruder ist auch schon da.
Hallo Peter.
Guten Tag.
Ja. Aufnahmegerät mitgebracht. Sie haben die Geschichte ja schon oft erzählt.
Aber noch nie in Deutsch. Wir versuchen es.
Eineiige Zwillinge, die bei der Geburt getrennt wurden, sind für die Verhaltensgenetik so etwas wie ein Glücksfall. Sie haben identische Gene, wachsen aber in unterschiedlichen Umgebungen auf. An ihnen lässt sich die Erblichkeit von Verhaltensweisen studieren. Denn wenn sie trotz unterschiedlicher Erziehung und Sozialisation unerwartete Gemeinsamkeiten aufweisen, deutet das auf genetische Ursachen hin. Die Erkenntnisse sind nicht nur für Zwillinge gültig, sondern für uns alle.
Ich bin Erik Hülsäger, bin 56 Jahre. Ich wohne in Blauwe Stad in Holland, Provinz Groningen. Ich arbeite beim RTV Nord, das Fernsehen und Radio von der Provinz.
Hinter der Trennung von Zwillingen stecken oft tragische Familiengeschichten. Erik Hülsäger wohnt heute in einem Neubaugebiet in Winschoten, Niederlande, ein paar Kilometer von der Grenze zu Deutschland entfernt. Nicht weit von hier ist er aufgewachsen. Nach der Geburt hat seine leibliche Mutter ihn zur Adoption freigegeben. 17 Jahre lang wusste Erik nicht, dass er einen eineiigen Zwillingsbruder hat.
Und ich bin Peter Anema und ich lebe in Middelstum. Ich bin fast 35 Jahre Bauern gewesen.
Peter Anema kam nach der Geburt in eine andere Familie, auf einen Bauernhof. Schuld war das Jugendamt. Es hatte darauf gedrängt, die Kinder zu trennen. Das sei besser für sie. Den Hof hat Peter Anema später von seinen Adoptiveltern übernommen und 2022 verkauft. Erik und Peter wuchsen nur 50 Kilometer entfernt voneinander auf. Beide Elternpaare wussten, dass sie einen Zwilling adoptieren. Aber den Jungs erzählen sie nichts davon. Noch so ein Tipp vom Jugendamt. Durch einen Zufall, ein Mädchen hält Peter für Erik und der weiß nicht, was sie von ihm will, kommt die Wahrheit ans Licht. Seine Mutter offenbart ihm, dass er einen Zwilling hat.
Du weißt, du bist adoptiert, aber das noch mehr, du hast noch einen Bruder. Bruder, ja. Ja, von Zwillingbrüdern. Ja, dann, was man dann denkt, ist, dann geht's alles durch den Kopf, aber ja. Und dann sind wir ungefähr 2 Wochen später zum Familienhülsäger gefahren.
Die Jungs sollen sich kennenlernen. Peter steht bei Familie Hülsäger vor der Haustür. Erik macht auf.
Das war sehr merkwürdig. Ich konnte sehen, was das war mein Bruder, jeder konnte das sehen. Aber das Gefühl war nicht da.
Ja.
Dann werden sie sagen, moi, moi.
Moi, das ist die nüchterne Begrüßung in der Umgebung von Groningen. Keine Umarmung, kein Wiedervereinigungsdrama, keine Glückstränen. Zumindest nicht bei den 17-jährigen Teenagern.
Wir sind dann auf seinem Zimmer gegangen und haben Musik gehört und geredet über Schule, Fußball.
Ja.
Sie wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sie später einmal zur Zwillingsforschung beitragen werden. Sie wissen nur, dass sie denselben Musikgeschmack haben.
Good
Liebe Gäste, wir heißen Sie herzlich willkommen in Budapest. Bitte bleiben Sie gemeinsam mit uns.
Budapest im Juni 2023. Jahreskonferenz der Internationalen Gesellschaft für Zwillingsstudien, ISTS. In den Hörsälen der Semmelweis-Universität präsentieren Fachleute 3 Tage lang ihre neuesten Forschungsergebnisse. Gastgeber und Organisatoren des Kongresses sind Adam und David Tanoki, eineiige Zwillinge und das doppelte Gesicht der Zwillingsforschung.
Ja, ich bin David Tanoki, ich bin der Leiter von der International Society for Twin Studies und ich bin Chefarzt in der Onkologischen Institut in der Radiologischen Abteilung.
David ist Präsident der Fachgesellschaft ISTS, Adam sein Vorgänger. Beide haben exakt denselben Berufsweg eingeschlagen, inklusive Zwischenstopp an der Uniklinik in Freiburg. Beide arbeiten heute als Radiologen an derselben Klinik in Budapest. Adam Tanoki.
Wir sind auch Forscher und machen Zwillingsforschung. Und auch wir haben also diesen ungarischen Zwillingsregister gegründet in 2006 oder 2007.
Mehr als 3000 Zwillingspaare sowie deren Eltern und Geschwister haben sich im ungarischen Zwillingsregister angemeldet. Sie lassen sich regelmäßig untersuchen und zu allen möglichen Themen befragen. Freiwillig natürlich. Diese Datenbank ist deshalb interessant, weil die meisten Zwillingsstudien bislang aus westlichen Ländern stammen. Das ungarische Register erlaubt den Vergleich mit einem postkommunistischen Staat.
Unser Kollege Levente Litvai, er ist Politologe und Zwillingsforscher, und er hat diesen Studien geführt und wir die gleichen Fragebogen waren in mehreren Ländern in der Welt gemacht.
Der Budapester Politikwissenschaftler Levente Litvai hat mit einem internationalen Forschungsteam die politischen Ansichten von 12.000 Zwillingspaaren im Alter von 18 bis 90 Jahren aus 5 Ländern ausgewertet. Australien, Dänemark, Schweden, USA, Ungarn. Die Befragten sollten sich auf einer Skala von konservativ bis liberal einordnen. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift für Verhaltensgenetik Behavior Genetics veröffentlicht.
Diese Studie hat viel Aufmerksamkeit erregt, weil sie gezeigt hat, dass politische Einstellung erblich ist. Durch irgendeinen Mechanismus spielen also die Gene eine Rolle dabei, wie Menschen eine politische Haltung entwickeln. Das beobachten wir übereinstimmend in vielen Ländern.
In Zahlen ausgedrückt zeigte die Analyse, die politische Einstellung ist zu 40% erblich. In Ungarn ebenso wie in den anderen 4 Ländern.
The way you interpret this is that the differences in the population.
Das ist so zu interpretieren, dass 40% der Unterschiede in der Bevölkerung durch Gene erklärt werden können. Es bedeutet nicht, dass die politische Einstellung bei einer Person zu 40% genetisch und zu 60% durch die Umwelt bestimmt wird. Es geht um die Variation in der Bevölkerung. Man sollte die Zahlen nicht auf ein Individuum projizieren.
The variation in the population. So it should not be projected out to an individual.
Das ist ein wichtiger Punkt, in dem die Zwillingsforschung oft missverstanden wird. Erblichkeit sagt nichts über eine einzelne Person aus. Die Prozentzahlen sind Durchschnittswerte und erklären Unterschiede in der untersuchten Bevölkerungsgruppe. In diesem Fall bedeutet das, die Unterschiede in der politischen Haltung von liberal bis konservativ sind zu 40% durch genetische Faktoren bestimmt. Für Levente Litvais Kolleginnen und Kollegen in der Politikwissenschaft ist diese Aussage eine Provokation.
Eine Kollegin und sehr gute Freundin von mir fand den Gedanken abstoßend, dass Gene irgendetwas mit dem zu tun haben könnten, was wir in den Sozialwissenschaften untersuchen, vor allem in der Politikwissenschaft. Das hat unsere Freundschaft nicht beeinträchtigt. Aber die Politikwissenschaft ist in ihrer 100-jährigen Geschichte stets davon ausgegangen, dass die Sozialisierung eines Menschen der Mechanismus ist, durch den politische Haltungen entstehen. Die Zwillingsstudien zeigen nun, dass man den Einfluss der Sozialisierung vernachlässigen kann. Gene spielen eine viel größere Rolle.
Wie kann Politik in den Genen stecken? Um das zu verstehen, hilft ein kurzer Ausflug mit Nancy Siegel in die Vergangenheit der Zwillingsforschung. Siegel gehörte in den 1980er Jahren zu den Pionierinnen des Fachs an der University of Minnesota, USA. Ihre Forschungsgruppe hat damals Dutzende Zwillingspaare untersucht, die so wie Erik und Peter getrennt aufgewachsen sind. Das Fachgebiet hatte damals einen mächtigen Gegner, den Behaviorismus. Dieser Denkschule zufolge wird das Verhalten des Menschen allein durch die Umwelt bestimmt.
When I first entered the field, the main goal was to establish genetic influence on behavior because it was so terribly controversial in the 70s and 80s.
Die DNA war zwar längst entdeckt, aber dass Gene nicht nur Krankheiten, sondern auch das menschliche Verhalten beeinflussen können, war immer noch äußerst umstritten, sagt Nancy Siegel. An der University of Minnesota untersucht sie damals getrennt aufgewachsene Zwillinge, um die Kritiker zu überzeugen. Auch Erik Hülsege und Peter Arnema erfahren von dieser Forschung. Sie sind Anfang 20 und inzwischen beste Freunde.
Wir haben mitgearbeitet an einer Sendung im niederländischen TV. Und das ging über Zwillinge.
Und ihre Geschichte hat sich herumgesprochen.
Mit uns haben sie einen kleinen Film gemacht von 5 Minuten oder so.
Ja,
6 Minuten.
3, 4 Minuten.
So erfährt auch die niederländische Zwillingsforscherin Dorette Boomsma von dem Paar. Sie vermittelt Peter und Erik an die University of Minnesota. Dort hatten Nancy Siegel und der Forschungsgruppenleiter Thomas Bouchard inzwischen mehr als 100 getrennt aufgewachsener Zwillingspaare untersucht. Auch Erik und Peter werden eingeladen. Und sie sagen zu. Nancy Siegel erklärt das Studiendesign in ihrem Buch Entwined Lives. Eine Woche lang dauern die Tests.
Sie sagt, innerhalb von 50 Stunden insgesamt muss man 10.000 Fragen beantworten.
Ja. Ja, genau. Im Englisch mit Handkoordination.
Reaktionstests,
Augentests,
Sehtest, Hörtest, Psychotests, intime Fragen zum Sexleben, zur Familie, alles.
Morgens um 7 werden wir aufgeholt mit dem Taxi. Und wir kamen manchmal um 8 oder so. Ja. Um 8 kamen wir wieder zurück, so 12.
Ins Hotel.
Und ich denke dann nach 5 Tagen oder so, ich denke, ich werde bekloppt. Ich sage, ich wollte nicht mehr.
Sie halten trotzdem durch, denn es gibt ein Taschengeld und danach wollen sie gemeinsam durch die USA fahren. Der erste gemeinsame große Urlaub, ein Roadtrip.
I'm fascinated with twins' odd habits.
Heute forscht Nancy Siegel an der California State University in Fullerton. Sie fasziniert, wenn Zwillinge dieselben skurrilen Angewohnheiten haben.
Quirks and stuff. And a lot of people think that that's
Schrulligkeiten und so etwas. Viele Leute denken, dass das nur Zufall ist. Ich aber nicht. Einige Zwillinge haben beide ihr Toast in 4 Teile geschnitten und immer ein Stück übrig gelassen. Ein anderes Paar hat sich sowohl vor als auch nach dem Toilettengang die Hände gewaschen. Es gab auch Zwillinge, die bestimmte Zigaretten geraucht haben und die gleichen Autos gefahren sind. Je ungewöhnlicher die Angewohnheit, desto faszinierender ist sie. Wie dieses eine Paar, bei dem es beide lustig fanden, in vollen Aufzügen lautstark zu niesen.
Auch Erik Hülsege und Peter Arnema entdecken auf ihrer USA-Reise kuriose Gemeinsamkeiten.
Wir müssen immer am selben Zeitpunkt nach Klo, im Hotelbett. Ich muss mal pinkeln. Er muss auch.
Oder im Restaurant beim Essen bestellen.
Im ersten Mal dann haben wir das Gleiche gewählt. Im nächsten Mal dachte ich, nun wähle ich etwas, das wir nie wählen. Aber er dachte dasselbe, dass wir wieder dasselbe gehabt.
In Kalifornien angekommen, gehen sie auf dem Hollywood Boulevard essen. Diesmal schreiben sie ihre Wahl, jeder für sich, auf einen Zettel. Und wieder haben sie aus Dutzenden von Speisen dasselbe ausgewählt. Alles nur Zufall? In den 90er Jahren schlägt das Pendel Umwelt oder Gene in die andere Richtung aus, zu den Genen. Mit der Entzifferung des menschlichen Genoms schießen Spekulationen ins Kraut, man könne nun das Gottesgen finden, das den persönlichen Glauben steuert. Oder das Gen für Homosexualität oder kriminelles Verhalten oder für Intelligenz. Heute ist klar, diese Gene gibt es nicht.
Es gibt kein Gen, das den Kirchenbesuch steuert. Aber die Gene beeinflussen, wie sensibel man ist, wie gesellig und ob man offen für Neues ist. Manche Menschen sind gerne Teil einer religiösen Gemeinschaft, andere gehen ihrem Glauben lieber zu Hause nach. Wir wissen noch nicht genau, wie die Gene auf molekularer Ebene am Ende zu einem religiösen Engagement führen. Aber es ist beeindruckend, dass wir bei eineiigen Zwillingen viel mehr Ähnlichkeiten in der Religiosität sehen als bei zweieiigen Zwillingen, selbst wenn die eineiigen Zwillinge getrennt voneinander aufgewachsen sind. Das gibt schon eine ganz neue Perspektive darauf, wie man zu der Person wurde, die man ist.
Eine schon im Jahr 2012 veröffentlichte Studie hat sogar festgestellt, dass die Häufigkeit, mit der Jugendliche Textnachrichten verschicken, zu 50% erblich ist. Natürlich hat die Evolution keine Gene hervorgebracht, die den Umgang mit neuen Technologien beeinflussen oder das Niesen im Fahrstuhl oder welches Auto man kauft. Es gibt von Mensch zu Mensch aber tausende von Genvarianten, die in der Steinzeit für andere Sachen vorteilhaft waren und die sich in der modernen Welt quasi eine neue Aufgabe suchen. Wer in der Steinzeit die gemeinsame Jagd auf Mammuts angeführt hätte, kann heute vielleicht besonders gut ein Team leiten. Die Zwillingsforschung erklärt viele genetische Anlagen damit, dass der Mensch ein soziales Tier ist. Evolutionär erfolgreich, weil er Gemeinschaften gebildet hat.
Und dadurch gibt es auch interindividuelle Unterschiede, dass es eben auch so etwas gibt in einer Gesellschaft wie Durchsetzungsvermögen, Egoismus, auch Ellenbogen mal auszufahren, weil es halt in der Gruppe durchaus seine Vorteile haben kann. Auf der anderen Seite aber auch soziale Merkmale gibt, soziale Interessen, Zugehörigkeit, Kooperationsbereitschaft, Hilfsbereitschaft, weil das ja dafür sorgt, dass man auch Teil der Gruppe sein kann.
Christian Kandler gehört zur neuen Generation von Zwillingsforschern. Er ist Verhaltenspsychologe an der Universität Bremen und leitet Deutschlands größte Zwillingsstudie TwinLife. Die moderne Zwillingsforschung vergleicht Tausende bis Zehntausende eineige Zwillingspaare mit Zweieigen. Diese Paare wachsen jeweils im selben Haushalt auf, also mit einer sehr ähnlichen Umwelt. Oft gehen Zwillinge ja sogar in dieselbe Klasse.
Und da kommt die Bedeutung, und das will ich unbedingt, dass Sie auch das im Bericht mit drin haben, nämlich dass die zweieigen Zwillinge immer als Referenzgruppe wichtig sind für die Zwillingsforschung.
Alle Menschen sind zu mehr als 99% genetisch identisch. Die genetische Vielfalt der Menschheit beruht auf weniger als 1% des menschlichen Genoms. Bei zweieigen Zwillingen sind diese DNA-Abschnitte, in denen sich die Menschen unterscheiden, im Mittel zu 50% identisch. Eineige Zwillinge haben dagegen exakt dasselbe Erbgut, also zu 100% dieselbe DNA. Wenn also eineige Zwillinge in bestimmten Verhaltensweisen stärker übereinstimmen als zweieige, dann wittert die Wissenschaft einen genetischen Ursprung.
Also wir sind heute nicht mehr eben, ist es Anlage oder Umwelt, sondern es ist beides und das ist komplex miteinander verwoben. Wir reden von Interaktion, von Transaktion, also dass wir uns ja bestimmte Umwelten suchen, die zu unseren Anlagen eher passen. Das heißt, bestimmte Menschen mit bestimmten genetischen Ausstattungen sind in bestimmten Umwelten häufiger zu finden, andere aber nicht.
Beispiel Musikalität. Es ist kein Zufall, dass die Familie von Johann Sebastian Bach mehr als 50 Musikerinnen und Musiker im Stammbaum hat. Das liegt einerseits daran, dass Musik in der Bach-Familie allgegenwärtig war. Es liegt aber auch in den Genen. Die Erblichkeit von Fähigkeiten wie Rhythmus halten, Töne unterscheiden, ein Instrument beherrschen, liegt im Durchschnitt bei 42%, zeigen Zwillingsstudien. Christian Kandler erklärt, wie Umwelt und Gene sich gegenseitig beeinflussen.
Also wenn ich ein bestimmtes Potenzial habe, zu gut Gitarre zu spielen oder Klavier zu spielen, warum auch immer, morphologische Voraussetzungen oder vielleicht auch einfach, weil ich sehr musikalisch bin, dann brauche ich die entsprechende Umwelt, dass ich das auch trainieren kann, dass ich quasi dieses Talent auch weiter entfalten kann im Prinzip. Und wenn die Umwelt das aber nicht erlaubt, dann kann ich das auch nicht entfalten. Dann kann ich sozusagen mein genetisch angelegtes Potenzial nicht entfalten. Und so hängen Anlage und Umwelt auch immer miteinander zusammen.
Klar. Wenn ich musikalisches Talent habe, meine Eltern aber keine Musiklehrerin bezahlen, kann dieses Talent nicht zum Ausdruck kommen. Umgekehrt kann eine gute Musikförderung mangelndes Talent ausgleichen. Die gute Nachricht für Eltern ist, dass es gar nicht viel braucht, damit Kinder ihre Veranlagung ausleben können.
Also Eltern können gar nicht so viel falsch machen. Ja, sie müssen sich schon Mühe geben, viel falsch zu machen. Aber nur wenn sie ein Minimum zur Verfügung stellen, dass die Kinder die Möglichkeiten haben, sich zu entfalten, machen die Kinder schon ihr Ding. Und da sehen wir, wenn das Minimum da ist, dass diese Unterschiedlichkeit sehr stark genetisch beeinflusst ist.
Anderes Beispiel, aggressives Verhalten. Dorette Boomsmas Forschungsgruppe von der Freien Universität Amsterdam hat in einem EU-Forschungsprojekt die Daten von mehr als 40.000 Zwillingspaaren ausgewertet. Ergebnis? Aggressives Verhalten ist zu 60% erblich.
Parents may have multiple children who are aggressive.
Wenn Eltern mehrere aggressive Kinder haben, wird das oft als Beweis dafür angesehen, dass sie in der Erziehung etwas falsch gemacht haben. Ein aggressives Kind könnte Pech sein, aber zwei? Die Genetik kann jedoch erklären, warum das so ist. Für viele Verhaltensstörungen gilt, wer den Eltern und ihrer Erziehung die Schuld gibt, macht es sich zu einfach.
Dorette Boomsma ist ein Superstar in der Zwillingsforschung. Sie hat mehr als 800 Fachartikel publiziert. Mit raffinierten statistischen Methoden und Genanalysen kann sie den Einfluss von Umwelt und Genen auseinanderhalten und deren Zusammenwirken studieren. Zum Beispiel auch bei der Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung ADHS.
Parents who are high in ADHD will tend to have children who are also more at risk.
Eltern mit ADHS haben tendenziell Kinder, die ebenfalls ein höheres Risiko für ADHS haben. Was die meisten Studien nicht berücksichtigen, ist, dass ADHS genetisch veranlagt ist. Eltern übertragen ihre Gene an ihre Nachkommen und damit vererben sie auch das Risiko für ADHS. Das bedeutet aber nicht, dass diese Eltern etwas falsch machen oder dass die Tatsache, dass sie aufgrund ihrer ADHS-Erkrankung vielleicht ein etwas chaotisches Zuhause schaffen, ihre Kinder beeinträchtigt. Die Übertragung erfolgt viel früher auf genetischer Ebene. Es ist wichtig, diese beiden Effekte auseinanderzuhalten, um falsche Schuldzuweisungen an die Eltern zu vermeiden.
They go a long way against parent blaming.
Seit 1960 hat die Zwillingsforschung rund 18.000 Verhaltensweisen und Krankheiten untersucht. Mehr als 15 Millionen Zwillingspaare haben dafür ihre Daten mit den Forschenden geteilt. Nick Martin, der Ex-Präsident des Weltverbands ISTS, zieht ein Fazit.
Alles, was wir jemals untersucht haben, hat einen genetischen Anteil zwischen 20% und 80%, je nach Eigenschaft. Man muss sehr lange suchen, um etwas zu finden, das nicht erblich ist.
Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Zwillingsstudien sind allerdings Menschen europäischer Abstammung. Auch deshalb erlaubt die Zwillingsforschung keine pauschalen Vergleiche von Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft. Und noch etwas anderes begrenzt die Zwillingsmethode. Sie kann zwar den Einfluss der genetischen Veranlagung in Prozentzahlen beziffern, sie weiß aber nicht, welche Gene für ein Verhalten wichtig sind. Hier kommt eine neue Technik ins Spiel, genomweite Assoziationsstudien, englisch abgekürzt GWAS. Diese Studien machen sich zunutze, dass inzwischen Gentests von Millionen von Menschen vorliegen. In diesem Datenschatz untersuchen GWAS-Analysen, wie menschliche Eigenschaften mit charakteristischen Genvarianten zusammenhängen. Und hier schließt sich der Kreis zur Erblichkeit politischer Ansichten. Konservativ oder liberal? Die Zwillingsforscher um Levente Litvay und Nick Martin haben dafür in den Zwillingsdaten eine Erblichkeit von 40% festgestellt. Und dann hat das Team mit einer GWAS-Analyse versucht, diejenigen Gene zu finden, die mit einer bestimmten politischen Haltung einhergehen.
In der Studie zur Erblichkeit politischer Einstellungen haben wir untersucht, ob es dafür ein Gen mit einem sehr großen Effekt gibt. Wir konnten nichts finden. Manche Dinge sind einfach sehr komplex. Es gibt tausende von Genen, die jedes für sich einen sehr kleinen Einfluss haben. Deren Zusammenspiel sorgt für die Erblichkeit der politischen Haltung. Viele Menschen finden es seltsam, dass Gene politische Ansichten prägen können. Andererseits finden sie es völlig plausibel, dass Persönlichkeitsmerkmale durch Gene beeinflusst werden. Ich sehe da einen Zusammenhang. Menschen, die offener für neue Erfahrungen sind, was eines der 5 großen Persönlichkeitsmerkmale ist, neigen, wenig überraschend, dazu, liberaler zu sein.
Solche Forschungsergebnisse hat auch der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck in seinem jüngsten Buch Erschütterungen aufgegriffen. Darin geht Gauck der Frage nach, warum manche Menschen die AfD wählen. Gauck schreibt, bei einem Drittel der Menschen in Europa bestehe eine dauerhaft autoritäre Disposition, eine Veranlagung also. Wenn diese Gruppe vom Abstieg bedroht sei, gerate eine Dynamik in Gang, die zu Intoleranz und Radikalisierung führe. Das ist dann die Wechselwirkung zwischen Genen und Umwelt. Gauck schreibt, Untersuchungen mit eineigen Zwillingen, die unabhängig und getrennt voneinander aufwachsen, bestätigen die These, dass die autoritäre Prägung kaum gesellschaftlich verursacht sei, sondern zu einem Großteil vererbt sein dürfte. Zitat Ende. Was folgt daraus?
Wenn wir Menschen in Schubladen stecken möchten, können wir sagen, okay, etwa ein Drittel hat diese autoritäre Veranlagung. Aber die Menschen handeln erst dementsprechend, wenn diese Disposition durch die Umwelt aktiviert wird. Dann kommen Rassismus, Antisemitismus und so weiter zum Vorschein. Zum Beispiel, wenn sie einen Viktor Orban haben, der sie durch seine Rhetorik triggert und sich selbst als Lösung bei einer Wahl anbietet. In anderen Ländern gibt es keine populistischen Kandidaten. Das heißt nicht, dass diese Mentalität in der Bevölkerung dort nicht vorhanden ist, aber sie werden natürlich nicht für einen Populisten stimmen, wenn keiner kandidiert.
Ja, die politische Haltung hat eine genetische Komponente. Aber ein politisches System ist kein Schicksal, dem man sich fügen muss. Es gibt immer auch Umweltfaktoren. Es gibt den freien Willen. Kann die Zwillingsforschung dabei helfen, die politische Welt zu verbessern? Bei dem Populismusforscher Levente Litvai ist eine gewisse Ernüchterung eingekehrt.
Als Politikwissenschaftler sage ich, vergesst die Genetik. Findet heraus, was eine Stimme für die AfD im Osten bedeutet und was sie im Westen bedeutet. Ich würde vermuten, dass die Erblichkeit der AfD-Zustimmung in diesen beiden Regionen prozentual etwa gleich ist, aber die zugrunde liegenden Mechanismen sind unterschiedlich. Diese Abertausenden von kleinen Faktoren, die sich aufsummieren, sind im Osten anders als im Westen.
Genetische Veranlagung ist keine Entschuldigung. Sie ist keine Entschuldigung für Populismus oder Rassismus. Sie ist auch keine Ausrede für den Einzelnen, verantwortungslos zu handeln. Erziehung und Umwelt haben immer einen Einfluss. Peter Arnemar ist auf einem Bauernhof aufgewachsen, er wurde Landwirt. Sein Zwillingsbruder Erik hatte einen Lehrer als Adoptivvater, er wurde Journalist. Allerdings, seit sich die beiden mit 17 Jahren gefunden haben, denken sie anders über das Schicksal nach.
Ich denke oft, es hätte so sein müssen, wie es jetzt geht.
Das ist quasi wie so eine Vorbestimmtheit, oder?
Ja, so etwas. Ja. Zufälle sind vielleicht nicht immer Zufälle. Vieles hängt ab von Entscheidungen. Und wenn man exakt denselben Gen hat, dann trifft man in Situationen auch dieselbe Entscheidung, links oder rechts.
Als Peter und Erik 33 Jahre alt waren, haben sie eine gemeinsame Entscheidung getroffen. Sie wollten jemanden wiedersehen, ihre leibliche Mutter. Sie fanden die Adresse heraus und besuchten sie. Aber ihre Mutter war immer noch traumatisiert, dass sie ihre Jungs damals zur Adoption freigegeben hatte. Sie hat nur geweint.
Geweint und tiefen raus.
Sie hat den Kontakt wieder abgebrochen. Für weitere 23 Jahre. Im Dezember 2022 haben Erik und Peter es wieder versucht. Da war ihre Mutter 81 Jahre alt. Und seitdem geht es besser. Die drei verabreden sich manchmal zum Kaffee trinken.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch.
Ich bin Tobi Krell und ich mache seit 12 Jahren Fernsehsendungen und Filme für Kinder. Ich versuche ihnen mit meiner Arbeit zu erklären, wie unsere Welt funktioniert. Aber in letzter Zeit bin ich immer öfter ratlos, wenn ich mir nämlich ansehe, was um uns rum so passiert. Ich mache mir Sorgen und ich frage mich, mit welcher Welt sind unsere Kinder eigentlich konfrontiert. Da ist so viel Aggressivität und einfach so viel Hass. Oder hier, das sind Kommentare auf meiner Facebook-Seite.
Hetzer, schämen sollte sich so einer wie du. Du Stück Scheiße. Was ist los mit den Leuten?
Ich glaube, da müssen wir dringend genauer hinschauen. Wie rutscht man in den Hass? Und vor allem, wie kann man wieder rauskommen? Und eins kann ich schon mal sagen: Dieser Film wird kein Film für Kinder. Ich werde eine Reise machen, die führt mich von Kanada über Bosnien bis nach Mexiko. Und ich treffe in diesen Ländern Menschen, deren Leben vom Hass fast zerstört worden wäre.